mal eine auf. Mann.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
meinsportpodcast.de
Tobi, wie heiß und geil bist du?
Hashtag heiß und geil bin ich.
Hashtag komplett. Heiß und geil.
Was war denn da schon wieder los?
Das war Kenan Kocak, der das gesagt hat, oder? Wir müssen heiß und geil sein.
Hashtag heiß und geil hat die Social Media Abteilung draus gemacht und dann waren wir halt alle auch wirklich heiß und geil gestern. Nicht? Kalt war es, mir war kalt. Mir war echt kalt und ich habe mich falsch angezogen. Ich hasse das, dieses Haha, es ist Dezember und eigentlich ist es kalt. Aber heute verarschen wir dich und sagen, es sind 11 Grad und du frierst trotzdem wie minus 11 Grad. War irgendwie nicht so gut.
Das ist tatsächlich eine Geschichte, die mich auch immer wieder beschäftigt, dass sich 11 Grad im Dezember nicht so anfühlen wie im März.
So ist es. Gut, es war mega windig da, wo wir standen im Stadion. Das zog von hinten, das kommt noch dazu. Dann ist es ja, fühlte sich auch noch alles schlimmer und kälter und so an.
Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Im Stadion in Hannover zieht es immer wie Hechtsuppe.
Nee. Also wir haben ja, kommt ja immer drauf an, wer gerade da ist. Wenn hier so, keine Ahnung, Heidenheim mit 220 Fans kommt, dann hast du ja im Unterrang quasi komplett für die Heimmannschaft im Süden und kannst dann so weit nach links gehen, dass von hinten nicht zieht, weil da so viel Mauer dazwischen ist. Aber diesmal Stuttgarter waren doch ein paar mehr und die machen sich dann natürlich breit und dann sollen die da auch stehen, wo sie stehen. Und da zog es dann halt. Also das, ich weiß ganz genau, wo es zieht und wo es nicht zieht und ich dachte irgendwie, dass es diesmal nicht so doll zieht. Aber ja. Gut, so ist es halt.
Ihr hättet das gewinnen müssen gestern.
Ja, in der ersten Halbzeit eigentlich, ne? Mhm. Hast du ganz gesehen?
Nee, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe nur Ansgar pöbeln sehen auf Twitter.
Zu Recht vermutlich. Auf jeden Fall nicht zu Unrecht. Ja, erste Halbzeit war wirklich gut. Und ich glaube, das war tatsächlich die beste Halbzeit, die wir diese Saison gespielt haben. Und das konnte man sich echt gut angucken. Stuttgart ist natürlich auch ein dankbarer Gegner im Moment. Die sind, glaube ich, nicht das, was man auf Top-Niveau nennt. Haben wir mit dem Trainer Probleme und irgendwie läuft das da alles nicht so gut. Die Fans waren so, von den Stuttgartern waren so, bla 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 bla, dann haben wir das 1-0 geschossen und dann kam direkt von denen, wir wollen euch kämpfen sehen und all solche Geschichten. Also ich glaube, wir hatten die in einer guten Lage. Wir hätten nur noch zweimal kräftig draufzimmern müssen, dann hätten wir es geschafft. Und dann ist halt Halbzeit und ich weiß nicht, was die in der Halbzeit machen. Alter, Andreas.
Haben die sich was in den Pausentee mischen
Alter,
lassen?
Alter, die... Ich weiß nicht, vielleicht nächstes Mal bleiben sie einfach draußen oder so, laufen eine Viertelstunde im Kreis, keine Ahnung. Die kommen raus und kriegen immer das Gegentor. Macht mich verrückt. Und dann kriegen sie noch das zweite und dann bin ich dann ehrlich, da dachte ich, okay, jetzt ist das Ding durch hier und wir verlieren wahrscheinlich 4-1. Und dann war ich noch hinten raus ein bisschen versöhnt, dass wir noch ein Tor geschossen haben und dass wir das noch ausgeglichen haben. Also ich habe lange drüber nachgedacht, ich glaube, wir haben 2-2 verloren, weil die erste Halbzeit einfach so stark war. Am Ende müssen wir uns natürlich dann einigermaßen genügsam zeigen, dass wir den Punkt noch geholt haben, nachdem wir da zurücklagen und so. Von daher ist okay, irgendwie ist okay. Nicht geil, aber es ist okay.
Als Kurt Jara Trainer mal beim HSV war, hatte der HSV eine unerklärliche Auswärtsschwäche, hat immer auswärts verloren. Und nach dem Spiel in Bielefeld, wo der HSV dann auch verloren hat, wo ich dann auch im Stadion war, wo die Fans 60 Minuten lang, als auch während der Pause, wir wollen Hamburg siegen sehen, gesungen haben, hat der Kurt Jara hinterher bei der Pressekonferenz gesagt, ich weiß nicht, was wir machen müssen, damit wir auswärts gewinnen. Vielleicht müssen wir einfach mal mit dem Bus vor die Mauer fahren.
Welcher Bus?
Mit dem Mannschaftsbus.
Welche Mauer?
Irgendeine Mauer.
Das aber nicht, das tut ja weh.
Ja, Kurt Jara war auch kein guter Trainer.
Nee, offensichtlich. Nicht die hellste Kerze auf der Trainertorte, der Junge.
Nee,
also, ja. Ach, ja, ich weiß nicht. Irgendwie war ich so. Ich war so halbglücklich irgendwie nur.
Der HSV hat gestern auch 2-2 verloren.
Ja, mehrere haben gestern 2-2 gespielt. Die eine Mannschaft aus dem östlichen Peinergebiet hat auch 2-2 gespielt. Irgendwie war gestern 2-2-Day, hatte ich das Gefühl.
Was interessiert mich denn Eintracht Braunschweig?
Ich habe abends noch mit einem weiblichen Fan von Eintracht Braunschweig noch gegessen. Zusammen und dann haben wir uns unser Leid geklagt. Ah, so war es.
Aber mich interessiert doch Eintracht Braunschweig nicht.
Nicht.
Nee, aber der HSV also gestern 2-2 verloren. Wir sind verpfiffen worden.
Warum wir doch lieber nebeneinander aufnehmen sollten. Vielleicht kann jemand uns finanzieren, dass wir uns jedes Mal in Frankfurt treffen oder so, auf halber Strecke.
Auf halber Strecke in Frankfurt, auf halbe Strecke ist Fulda.
Digga, jetzt fällt man nicht kleinlich. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen natürlich da auch ein kleines Studio haben und so. Und das lässt sich in Frankfurt doch bestimmt viel besser organisieren, wenn wir da zusammenkommen können. Dann müssen wir das nicht immer über Skype machen.
Wenn wir erstmal den deutschen Podcastpreis haben, dann wird das alles leichter.
Dann kommt der Podcast, dann kommt das Podcaststudio zu uns.
So sieht es nämlich aus.
Oh, hast du das auch klingeln gehört?
Ja, das habe ich auch klingeln gehört.
Das habe ich eine Nachricht gekriegt. 35 Grad im Zug nach Lüneburg. Na, gute Reise. Gute Reise. Ich wollte noch ganz kurz was zum Spiel von gestern sagen.
Ach so, ja.
Ich bin ja großer Freund davon, wenn es 2-2 steht und beide Teams nicht so ganz zufrieden damit sind. Mhm. Also ne, man hätte ja auch sagen können, ach komm, wir verlieren nicht und gehen nicht mit einem Negativerlebnis in die Pause, also in die Winterpause. Ah, so. Und die beiden gestern, Stuttgart und Hannover, die haben sich gesagt, nee, das wollen wir hier gewinnen. Die letzten 10 Minuten waren das Witzigste an Fußball, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Wie oft da 4-2 zugelaufen sind, weil die anderen alle irgendwo vorne rumstanden. Das war richtig, richtig großartig. Wir haben Tränen gelacht, weil teilweise natürlich, das ist auch fußballerisch alles nicht so gut, teilweise ein Slapstick da vorgekommen ist und vorgeführt wurde. Es war super. Es hat echt mega viel Spaß gemacht.
Ist ja ein ordentlicher Kreisliga-Acker da in Hannover, ne?
Alter, den Platz haben sie richtig Maß genommen, ne? Junge, sah der scheiße aus. Ne? Ja, aber gut.
Ich möchte über den HSV sprechen, aber das darf ich anscheinend hier nicht.
Warum nicht?
Weil du mich nicht lässt.
Doch, jetzt lasse ich dich. Jetzt habe ich ja alles gesagt, was es zu sagen gibt zu diesem großartigen Spiel von gestern. Jetzt erzähl mir vom HSV. Warum spielen die nur 2-2 in fucking Darmstadt?
Weil sie verpfiffen worden sind.
Was?
Ja, da ist ein Tor vom Videoreferee aberkannt worden. Da können mir Colinas Erben noch tausendmal sagen, dass das Tor regulär aberkannt worden ist. Das werde ich nicht glauben. Das werde ich auch nicht nachvollziehen können. Und das hat mich gestern...
grüne Trikots an?
Wir hatten diese komischen rosa Dinger an, diese furchtbaren Lappen.
Es wird doch immer nur Bremen verpfiffen, das verstehe ich gar nicht.
Ich rede nicht über Bremen.
doch, ich nachher noch.
Ja, du kannst nachher noch. der HSV ist gestern, und ich war gestern, ansonsten nehme ich Punktverluste eigentlich vergleichsweise harmlos hin. Und ich versuche auch noch immer zu denken, ja, das wird schon noch und so. Das gestern hat mich kolossal genervt. Kolossal.
Du kannst dir denken, dass ich nichts gesehen habe, aber wenn du das sagst, glaube ich dir natürlich sofort. Colinas Erben glaube ich auch kein einziges Stückchen.
Die sind gekauft.
Die sind auf jeden Fall gekauft von der FIFA, UEFA, DFB, alles.
Alle.
Und die haben auch sowieso nie recht. Also das sind wir uns ja einig.
Und einer von den beiden war ja gestern sogar in Hannover.
So ist es. Hat mit Eddie, dem Schweißhund, ein Foto gemacht.
Eddie, der Schweißhund?
Eddie, der Schweißhund.
Warum ist das ein Schweißhund?
Wie heißt so? Das ist die Rasse.
Colinas Erben, die Schweißhunde. Können wir unsere Folge nennen?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, es hackt. Wir machen hier was ganz Großes. Ich habe einen besseren Titel noch. Da kommt noch was Besseres. Musst du auch bei Datsen überall das Passwort und Benutzername neu eingeben?
Das muss ich im Moment bei Tennis-TV machen. Und Tennis-TV, da arbeiten nur Amateure. Bei Tennis-TV werde ich darauf hingewiesen per E-Mail. Ich soll bitte mein Passwort zurücksetzen, weil aus Sicherheitsgründen. Dann gehe ich auf Reset Passwort. Dann sagt man mir, ja, sie kriegen eine E-Mail. Die E-Mail kommt aber immer erst nachts. Wenn ich dann morgens aufwache und dann die E-Mail anklicke, dann heißt es, ja, der Link ist schon wieder vergangen.
Die 10 Minuten, die sie Zeit hatten, das Passwort zu ändern, sind abgelaufen, Andreas. Genau. Tut mir leid.
Ja.
Bleib doch mal wach eine Nacht. Es war die ganze Nacht Football. Warum bleibst du denn nicht wach?
Oh, ich war quasi die ganze Nacht wach. Ich bin gestern hier um 9:30 im Bett eingeschlafen. Kurz bevor, und da müssen wir gleich noch drüber sprechen, kurz bevor Frau Scherrick heißt sie, ne? Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ihr Spiel angefangen hat und bin dann aufgewacht, weil ich mich im Schlaf verschluckt habe und ich habe gedacht, ich müsste ins Bett kotzen. Und dann bin ich aufgewacht und ich war danach, wenn du irgendwann mal etwas brauchst, womit du danach hellwach bist, dann verschluck dich mal im Bett. Dann war ich hellwach und dann habe ich mir die Patriots angeguckt gegen Buffalo.
Das war, das war das zweite Spiel, ne?
Ja, genau. Das war ein gutes Spiel in der zweiten Halbzeit.
Ja, bin ich irgendwann drüber eingeschlafen, weil doch recht anstrengender Tag und so. Aber das erste Spiel habe ich noch gesehen, dieses Rumgeholze da zwischen Tampa Bay und Houston.
Furchtbares Spiel.
Fürchterlicher Fußball, ganz fürchterlicher Fußball. Und dann bin ich dann, huschweg war ich und so, reichte dann.
Also die Patriots haben gestern zum 10. Mal hintereinander die AFC gewonnen.
Schon ziemlich eklig mit denen. Aber wir sind uns ja einig, wenn einer Super Bowl Champion wird, dann bitte doch nur dieses Jahr die Patriots, oder? Ist doch safe, oder nicht?
Nee, niemals. Niemals gewinnen die. Die verlieren schon in Playoffs vorher gegen Kansas City oder so.
Glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe immer noch Hustenreiz.
Geht das nicht wieder weg?
Nee, geht nicht wieder weg.
Du musst mehr trinken.
Ich trinke ja die ganze Zeit.
Was denn?
Bier.
Das ist, genau das meinte ich auch. Nichts hilft so sehr wie Bier.
So sieht es nämlich aus.
So sieht es nämlich aus.
Wie sagte mal ein Tischtenniskollege zu mir, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an das Bier.
Das ist ein guter. Ich glaube, das ist ein guter Typ.
Jetzt kriegen wir mal Blasphemiker-Kommentare.
Ach, hör auf.
Sag mal, was ich mich letztens auch wieder gefragt habe, jedes Crowdfunding, was man so sieht, so für Podcasts und so weiter, ist erfolgreich. Aber wenn man Leute fragt, ob sie einem Bewertungen auf iTunes geben können, da wehen diese Tumbleweeds durch die Szenerie.
Du meinst, wir sollten lieber Geld fordern, dann geben die Leute uns Geld und dafür bezahlen wir Menschen, die uns bei iTunes bewerten.
Das ist eine gute Idee. Das ist vielleicht
du sogar magst die Art, wie ich denke. Ne?
Das ist eine Marktlücke vielleicht sogar.
Ja, also bitte spenden Sie unter, weiß ich nicht, mspwg@patreon.ru. Das Geld geht direkt zu uns. Ja,
genau. Ist auch ganz sicher. Könnt ihr von der Steuer absetzen, alles.
Hundertprozentig. Und die Kreditkarten werden auf jeden Fall vertraulich behandelt, die Daten.
Nee, bei Chip in Charge sind wir seit Monaten bei 83 Bewertungen. Und es kommt keine 84. dazu. Und wir fragen jedes Mal, Mensch, könnt ihr uns nicht vielleicht Bewertungen und so?
Aber 83 ist schon ganz schön viel.
Ja, 83.
Also du fragst aber auch wirklich viel, das muss man ja auch sagen.
Ich frage bei jeder Sendung.
Ja, du kümmerst dich da wirklich sehr drum.
Und wir haben auch noch keine neue bekommen.
Nee, ich weiß. So ist es.
Es ist ein undankbares Geschäft.
In der Tat. Ja. Wir können es nicht ändern, aber vielleicht können wir mit dem Hype, den wir jetzt ab jetzt kreieren, Andreas, für in 7 Tagen, vielleicht können wir da ein paar Leute motivieren, uns zu bewerten. Und zwar ist in 7 Tagen wieder Sonntag, dann kommt die neue MSPWG raus. Und was wird es dort geben? Das große Jahresabschlussquiz.
Darauf freue ich mich jetzt schon.
Das weiß ich. Und ich auch.
Ich lese sämtliche Jahresrückblicke im Moment, damit ich gut vorbereitet bin.
Du bereitest dich vor. Ich werde tatsächlich gequizt am ersten Weihnachtstag, gehe ich mal von aus.
Ja.
Und habe mich noch gar nicht drauf vorbereitet.
Ich bin jetzt schon aufgeregt. Mein letztes Jahr habe ich mich nicht so doof angestellt, kann ich mich erinnern.
Ja, ich glaube, du hattest von 52 bestimmt die Hälfte richtig.
Ja, ich glaube, ich war bei 30 oder so.
Also Hälfte ist bestanden. Das ist immer die alte Regel. Wie in der Schule hast du 50%, dann kriegst du eine 4 und dann fällst du nicht durch und dann wirst du auch weiter versetzt.
Ah, Herrje, was ist denn hier los?
Oh.
iTunes Update. Falls gleich die Verbindung weggeht, dann ist das Internet hier im Airbnb weg.
Wo soll es denn hin?
Im Upload von der neuen Version von iTunes.
Oh. Mach doch sowas nicht. Kannst du das nicht unterdrücken, abbrechen?
Nee, will ich ja nicht.
Ach, willst du nicht? Dann lieber Tobi verlieren in der Leitung, ne?
Ja, genau.
Sowas habe ich immer gerne.
Lass uns über Fallen Sherrick sprechen.
Ja, bitte. Sag für die sich nicht mit Pfeile werfen auskennen, wer das ist.
Die hat bei der Dart-WM zum ersten Mal die zweite Runde erreicht und hat einen Mann dabei geschlagen. Es gab zum ersten Mal ein Match, bei der eine Frau bei einer WM einen Mann geschlagen hat. Das hat schon riesigen Wellen geschlagen und es wurde tatsächlich sehr, sehr ausgeschlachtet. Und Fallon Sherrick war dann bei Good Morning Britain zum Beispiel auch und ist rumgereicht worden. Und gestern und vorgestern, die komplette Übertragung der Kollegen von Sky Sports in Großbritannien drehte sich eigentlich nur um Fallon Sherrick. Und ich habe gedacht, oh, jetzt kriegt sie wahrscheinlich einen auf den Arsch von Mensur Suljovic. Und hinterher ist dieser
Wie heißt er?
Mensur Suljovic.
Sag mal dreimal hintereinander Mensur Suljovic.
Mensur Suljovic, Mensur Suljovic, Mensur Suljovic.
Also stark, das sind die Profis hier, meine Damen und Herren. Ja. Sehr gut. Ja, hast du gedacht, dass der die Ohren langzieht? Ne? Habe ich auch gedacht, wenn ich ehrlich bin.
Hab ich gedacht, weil der Hype ist zu sehr gewesen. Und vielleicht ist sie dann auch so ein bisschen abgelenkt und so. Und das kann man ihr ja nicht übel nehmen. 25 Jahre alt, das Mädchen, das ist ja wirklich, wirklich eine heftige Geschichte. Aber dann liefert die dermaßen ab gestern und haut den Mensur Suljovic raus mit 3:1, dass es nur so kracht. Und ich habe die ganze Woche überlegt, Dart ist eine der Sportarten, bei der es meiner Meinung nach am natürlichsten ist, wenn Frauen genauso gut sein können wie Männer. Es gibt ja viele Sportarten, wo einfach der Kraftunterschied einer ist, zum Beispiel Tennis oder Fußball oder weiter, Schnelligkeit etc., da, wo Männer in ganz vielen Sportarten Vorteile haben. In diesem Sport stehst du 1,70 Meter vom Dartbrett entfernt und es ist völlig egal, wie du aussiehst. Du kannst diesen Sport auf Weltklasse-Niveau betreiben und das macht mir Dart sympathisch. Und gestern hat Fallon Sherrick die dritte Runde erreicht und diese Legende strickt sich weiter und das ist ganz großartig.
Also ich glaube, Dart und Ringen sind die beiden Sachen, wo Männer und Frauen gleich stark sind.
Ringen?
Nicht? Weiter geht's auf jeden Fall. Am Freitag um 13.30 Uhr geht der erste Kampf, hätte ich fast gesagt, das erste Spiel los. Und das zweite ist dann, warum kriegt ihr denn nicht die Night Session?
Das weiß ich ja auch nicht.
Das ist aber schwach eigentlich. Und da spielt sie ihre dritte Runde gegen Chris Doby. Die Nummer 24 der Welt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, spannend. Also tatsächlich habe ich das erste Match gesehen und das zweite Match gestern Abend habe ich reingeschaltet. Danach hat sie, glaube ich, 9 Darts in Folge geworfen, die ich nicht hätte schlechter werfen können. Habe ich sofort wieder ausgemacht. Und danach hat sie gewonnen. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ja,
alles richtig. Die ist 25, ne? Mhm. Ja. Stark, wirklich stark. Bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Wie weit sie es noch bringt. Gab es auch noch eine zweite Frau, die ein Spiel gewonnen hat, oder ist sie tatsächlich die Einzige?
Sie ist die Einzige.
Okay, also man hätte ja denken können, vielleicht in ihrem Fahrwasser noch eine gewonnen hat, über die einfach keiner spricht, so wie der zweite Mann auf dem Mond oder so.
Ja, Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond, das war der dritte, über den spricht ja keiner mehr.
Nee, über den ersten spricht auch, über den zweiten spricht auch schon fast keiner mehr. Aber gut, eine Frau ist nun mal noch drin und 29 Männer oder so. Alles, was ich dazu jetzt sage, müssten wir wieder rausschneiden.
31.
Von daher, langt lieber nichts.
Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Ja.
Sehr gut, das freut mich. Ah, Andreas, ich bin in guter Laune,
ja?
Weil ich nur noch 3 Tage arbeiten muss dieses Jahr.
Ja, ich muss auch am 27. arbeiten. Dann ist schon wieder Wochenende da, ne?
Ja, das ist direkt schon wieder Wochenende, ja,
super. Genau, 27., 30. muss ich arbeiten. 30. fahre ich dann nach Oberstdorf zur Vierschanzentournee.
Europa-Pokal, ja.
Und dann ist das Jahr für mich auch zu Ende.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Hey, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ich habe ja eigentlich Urlaub, während wir hier aufnehmen.
Was hast du?
Ich habe ja eigentlich Urlaub, während wir hier aufnehmen.
Ich habe auch Wochenende. Fragt auch keiner nach. Herr Rieger, Sie haben Wochenende. Ja. Muss trotzdem Podcast aufnehmen mit Andreas, der mich dann auch noch mit den Uhrzeiten so hin und her scheucht, weißt du?
Ja, dann heul rum, weißt du?
Mein ganzer Körper war auf 14 Uhr eingestellt.
Ja.
Und dann kommst du mit, können wir schon 13 Uhr?
Ja. Ich freue mich ja auch immer so auf dich, deswegen möchte ich das auch machen.
Du hast noch Termine, Anschlusstermine wahrscheinlich.
Ja, habe ich auch. Ich bin ja in Oeynhausen, ich bin ja quasi Terminstress.
So wie das immer ist, wenn man Heimatbesuche macht.
Ach, sehr Hammer. Und jetzt heute Abend treffe ich mich zum ersten Mal mit den Freunden, die jetzt alle gerade so aus ihren Zweitwohnsitzen kommen.
Ja.
Und die letzten Tage schon immer Leute getroffen und so. Das ist schon immer sehr spaßig gewesen.
Weißt du, was ich heute gemacht habe?
Nee.
Ich habe heute eine Hand geschnitten.
Womit?
Messer. Meinem scharfen Messer. Ich habe ein ganz scharfes Messer.
Ich habe mir heute auch in die Hand geschnitten.
Was mache ich damit? Natürlich in die Hand schneiden. Warum? Weil ich dumm bin.
Ich habe mir heute auch in die Hand geschnitten, weil ich beim Brötchen aufschneiden abgerutscht bin.
Wir hätten Blutsbruderschaft schließen können. Oder irgendwas mit Verklumpen und beide tot oder so. Ja, schade. Genau.
Was für eine Blutgruppe hast du, weißt du das?
Ich habe keine Ahnung. Gib mir, was da ist. Wenn es nicht passt, dann passt. Könnte es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Nein, ich habe mich geschnitten mit dem Messer, als ich, Greta wird mich auf Ewigkeiten hassen, als ich Verpackungsmaterialien zusammengemacht habe. Hier, weißt du, diese Luftkissen, die man da so hat.
Ja.
Ne, wenn man so was kriegt, was zu klein ist für den Karton, dann ist das ja mit diesen Luftkissen gefüllt. Und die Gattin hat Besteck und Teller gekauft. Und Tassen und Untertassen und tiefe Teller und Bowls und alles, was man kaufen kann, hat sie gekauft. Und das war in einem riesengroßen Karton, der viel zu groß war für die ganzen Sachen. Und da waren so viele von diesen Sachen, wenn ich das hätte in Papiertüten gepackt, von diesem Füllmaterial, hätte wahrscheinlich hätte ich 5 Mülltüten gebraucht. Papiertüten, Mülltüten. Hätte ich 5 Mülltüten gebraucht. Also habe ich gesagt, da mache ich überall diese Luftkammern kaputt.
Ja.
Wahrscheinlich 450 Luftkammern. Kannst halt mit der Nadel beigehen oder mit der Schere oder du nimmst das geile Küchenmesser und ratterst da einfach so lang.
Ja.
Das ging immer nur plopp, 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 plopp. Das hat richtig Bock gemacht. bis ich mir in den linken Zeigefinger geschnitten habe. Dann hat das Bock gemacht und es war alles voll mit Blut.
Auf einmal war alles voller Blut.
Herr Doktor, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, das hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, ja, dann muss ich Pflaster und dann weißt du ja, wie das ist. Kannst du nicht mit dem Messer aufpassen und naja, sowas passiert dann.
Kannst du Blut sehen?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich falle nicht um. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es so weißt du, das so ein bisschen so ein Ziehen, so im Oberbauch.
Wenn ich die Geschichte gerade nochmal erzählen darf, in der 8. oder 9. Klasse haben wir in Bio, haben wir einen Film geguckt mit einer OP. Und der härteste Typ bei uns in der Klasse, Arndt, der ist da aus der zweiten Reihe rausgekippt, weil er kein Blut sehen konnte. Er ist einfach nur zur Seite gekippt. Ach, das war lustig.
Ja, also ich kann das schon sehen, aber es zieht trotzdem so leicht ein bisschen zieht es so in der Bauchgegend, ja. Aber ich falle glaube ich nicht um und selbst wenn da viel Blut ist, falle ich auch nicht um. Gehe ich zumindest von aus. Aber ich habe noch nicht viel Blut gesehen, glaube ich.
Der härteste Typ.
Schöne Messerstecherei oder so, fehlt mir noch in meinem Leben.
Ach nee, das muss man gar nicht so richtig haben.
Nee, muss man auch nicht, ne? Ja. Könnte ich auch darauf verzichten.
Weißt du?
Sonst, Andreas, ich habe noch ein Thema. Ich habe hier unsere 24-köpfige Rechercheeinheit hat sich mit folgendem Thema an mich gewandt. Ich möge das bitte in der Sendung zum Thema machen.
24 Leute sind das inzwischen?
Ja, du weißt doch, Geld muss raus und so.
Ja, nicht schlecht. Also zum Ende des Jahres müssen die Budgets raus.
Richtig, und da haben die jetzt einfach mal 3 Sendungen vorgeplant. Wie gesagt, nächste Woche dann das große Jahresabschlussquiz hier in der MSPWG. Auch da wird die Redaktion, hat die 52 Fragen schon fertig. Habe ich mich heute von drüber versichert. Davon habe ich mich heute versichert. So ist es
und richtig. Der Notar hoffentlich auch.
Der Notar, alles ist offiziell und richtig und so. Und ich werde das dann nochmal überprüfen, bevor ich hier natürlich in der Sendung kundtue. Also nächstes Mal Zettel und Stift mitnehmen und mitraten. Und wir glauben euch natürlich jede Zahl, die ihr uns dann hinterher schreibt. Das aber erst nächste Woche. Jetzt für diese Woche steht noch ein anderes Thema auf dem Plan, Andreas, und das heißt Biathlon.
Ja. Darauf bin ich ja gar nicht vorbereitet.
Biathlon ist Wintersport und Wintersport tut gut. Haben wir früher immer gesungen und dann gab es den Schnaps.
Willst du wieder einen Nationaltrainer rausmobben?
Ich möchte zumindest mal die Leistung der deutschen Biathleten an dieser Stelle diskutieren mit dir. Und dazu habe ich mich vorbereitet und habe mir mal angeguckt, wie sind denn die Deutschen so bisher gewesen in den 3 Weltcups. Der dritte läuft ja heute noch, aber auch da gab es im Massenstart keinen Stocker für die Deutschen. Ich glaube, Arndt Peiffer ist irgendwie 5. oder 6. geworden. Benedikt Doll hat den Sprint gewonnen, jetzt in Frankreich. Mhm. Und Deutschland ist einmal 2. geworden bei den Männern in der Staffel. Und wenn man dann noch zu den Damen weiter scrollt, dann wird man relativ zügig sehen, dass da einfach mal unter den ersten 3 gar keine deutschen Flaggen sind. Das heißt, sie haben weder in den beiden Staffeln noch in den Sprints und Massenstarts, Massenstart gibt es erst jetzt noch heute ein, irgendwas mit dem Stocker zu tun gehabt. Andreas, was ist da los? Früher war das eine deutsche dominierte Sportart. Da waren von 6 Plätzen waren 7 Deutsche von den ersten. Was ist da los, Andreas?
Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe bislang noch kein einziges Biathlon-Rennen in dieser Saison gesehen. Deswegen bin ich da auch noch ein wenig überfragt, was das angeht. Ich muss jetzt erstmal nochmal gerade gucken hier.
Die Wikipedia-Seite ist super, falls du da dich einlesen möchtest. Im Einzelwettcup keine deutsche Dame unter den ersten 10, im Sprintweltcup, im Verfolgungswettcup, im Staffelwettcup und im Staffelwettcup auf Platz 7 die Deutschen und in den ganzen Einzeldingern keine deutsche unter den ersten 10 in der Jahreswertung. Ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt.
Frau Dahlmeier ist auch viel zu früh zurückgetreten.
Ja, das ist halt wahrscheinlich ein Grund. Und bei den Männern gab es halt eh noch nie einen guten, also zumindest nicht in den letzten 4 Jahren. Also einen, der so richtig gerockt hat. Und alles fährt immer Johannes Tingelsbø und Tarje Bø hinterher. Und ich glaube, heute war es so, dass bei dem Massenstart 2 Norweger, 4 Franzosen und dann kam das restliche Teilnehmerfeld. Ganz, 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 ganz schlimm.
Also Marc Kirchner muss raus.
Das weiß ich nicht.
Kirchner
raus. Glaubst du, ich würde in dieser Sendung jemals den Kopf eines Bundestrainers
fordern? Nein, niemals.
Das möchte ich aber an dieser Stelle sagen.
Also, niemals.
So viel Zeit muss sein. Nur weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat, würde ich das ja nicht wieder machen.
Du hast sehr viel Selbstbewusstsein rausgezogen, ne? Aus dem letzten Jahr. Das war genau ungefähr um diese Zeit letztes Jahr, dass du... Wie hieß er denn nochmal?
Ja, wie hieß er denn, Bernd Schuster?
Werner heißt er. Werner Schuster, genau. Gott, war das lächerlich damals.
Aber ich habe die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt.
Wie du dich echauffiert hast über Werner Schuster, nur weil er bei der Vier-Schanzentournee nicht abgeliefert hat. Die Vier-Schanzentournee, die dir und deiner Familie komplett heilig ist, weswegen ich schon im Sommer immer gefragt werde, bist du dieses Jahr bei der Vier-Schanzentournee dabei?
Ja, von meiner Frau bist du das gefragt. Mir ist das egal. Ich habe mit der Vier-Schanzentournee nichts am Hut, aber sie ist da tatsächlich wahrscheinlich der Superfan. Superfan. Superfan-Gattin ist da ganz weit vorne mit dabei. Und ja, da hat er nicht nur einmal nicht abgeliefert, aber wir wollen jetzt ja nicht über Werner Schuster reden, um Gottes Willen. An dieser Stelle bitte nicht. Bitte nicht. Aber Biathlon, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen ums deutsche Biathlon. So,
ja, aber ist ein
bisschen wie Uwe Seeler.
Es ist doch eine Zwischensaison.
Was eine Zwischensaison? Früher gab es keine Zwischensaison, da wurde dominiert und dann war gut.
Ja, und das ist dieses Jahr eine Zwischensaison.
Nee, das kann ich nicht. Nee, wir sind hier nicht beim Fußball. Wir sind nicht beim Hamburger Sportverein, Andreas. So kommen wir aus der Geschichte nicht raus.
Also Denise Herrmann ist auf Platz 11 in der Gesamtwertung. Franziska Preuß ist auf Platz 12.
Ja, also da war eigentlich sonst immer die dritt- und viertbeste Deutsche. Ungefähr. Vanessa Hinz ist auf 39. Du brauchst nicht so weit zu scrollen. Vanessa Hinz ist drittbeste Deutsche auf Platz 39. Andreas, es gab ein Rennen, da war die beste Deutsche, wie war das? 41.
glaube ich. Ja, ich weiß.
In Hochflitzen. Durch den Berg hochflitzen.
In der Weltmeisterschaft im Hochflitzen ist Deutschland nur 39. geworden.
Ja, genau. So, und hier Heuchler, Hammerschmidt und so weiter, die haben alle 0 Punkte. Heuchler, Hammerschmidt, Deigentisch heißt sie. Und Anna Weide. Die haben alle 0 Punkte in der Gesamtwertung.
Ja, da musst du auch mal ein bisschen Zeit geben.
Ja, mache ich. Deshalb habe ich ja jetzt erst das Wort aufgerissen und nicht nach dem ersten Weltcup, wo sie in Östersund waren. Da ging es ja schon schlecht los.
Also du forderst jetzt schon den Kopf der Trainer, beziehungsweise da muss.
Nein, das willst du mir immer einreden.
Ne, du hast Werner Schusters Kopf auch gefordert.
Ja, das stimmt, aber jetzt bei den Biathleten gebe ich noch ein bisschen Zeit, aber.
Da muss was kommen. Da bin ich ja auf deiner Meinung. Aber wenn sie jetzt zum Saisonhöhepunkt dann bei der WM dabei sind und dort abliefern, dann kann doch alles noch gut werden.
Dann kann alles noch gut werden, das stimmt. Die 51. Biathlon-Weltmeisterschaft findet in Antholz statt, vom 12. bis zum 23. Februar.
Siehst du, da ist noch Zeit.
Und ich mache mir jetzt einen Termin in den Kalender, dass wir danach aber sowas von Bilanz ziehen.
Ja, das machen wir.
Da, ich glaube, da zittert die Biathlon-Welt zittert schon.
Mark Kirchner zittert.
Und wenn er es nur alleine ist, ja.
Ja.
Was mich noch ein bisschen besorgt, ist, dass Dorothee Wierer noch knapp hinter der führenden Ingrid Landmark-Tandrevold liegt. Aber Dorothee Wierer wird, glaube ich, das am Ende gewinnen. Bin ich ziemlich zufrieden.
Bei den Herren weht der Wind, ne? Taille und Johannes Tingsbö.
Das ist krass, ne? Mhm. Die Nummer 7 der Gesamtrangliste. Kannst du mir mal sagen, wie man den ausspricht?
Ihn oder sie?
Sie, er, Männer. Aber eigentlich sie.
Weiß ich nicht. Wie heißt er denn?
Der Franzose. Emilien und dann der großartige Nachname Jacqueline.
Jacqueline.
Für mich heißt er Jacqueline.
Emilien Jacqueline.
Ja. Jacqueline.
Und auf 8 ist Benedikt Doll, der ja letztens auch Erster geworden ist. Das müssen wir ja doch bitte, ne, dazu sagen.
So, das heißt, bei ungefähr 15 Rennen ein deutscher Sieg und einmal Dritter in der Staffel.
Im Rodeln sind die Deutschen auch nicht so gut. Aber das beachtest du wieder nicht.
Rodeln?
Ja.
Da gucke ich gar nicht hin. Da erwarte ich eigentlich, dass wir immer den dritten Platz mit Deutschen belegt haben.
Und ganz ehrlich, die Welt geht vor die Hunde, wenn im Rodeln-Weltcup die Deutschen nicht alle vorne sind.
Ich mache mir Sorgen ums deutsche Rodeln. Das ist dann in der nächsten Woche, in der übernächsten Woche hier bei meinsportpodcast.de.
Genau.
Tobi macht sich Sorgen. Das wird eine neue Serie. Okay. MSPWG 2.0. Tobi macht sich Sorgen. Erst um Skispringen, jetzt mache ich mir Sorgen um Biathlon und dann Rodeln schnappe ich mir auch noch.
Also das erste Rennen damals in Innsbruck Eagles im November, das hat eine Frau aus Russland gewonnen. Auf Platz 2 war eine Amerikanerin, Summer Bridger hieß die, und auf Platz 3 erst die Deutschen. Den Sprint in Lake Placid, oder die Frauen in Lake Placid haben sie gewonnen, aber dann in Whistler haben sie wieder nicht gewonnen, das war wieder Frau Ivanova. Bei den Männern sind auch nur wenig Siege, außer im Doppelsitzer. Also das ist nicht gut, was die Rodler da im Moment machen.
Und vor allen Dingen im Doppelsitzer sind es immer noch Wendel Aalt. Und die sind schon seit 1922 dabei.
Seit 1920. Damals waren die Olympischen Spiele.
Und die sind ja kurz danach dann erst gekommen. Also die sind auf jeden Fall, Nachwuchs sehe ich da auch nicht kommen. Auch da gibt es große Probleme.
Vielleicht sollten wir wirklich, mal eine Telco oder beziehungsweise eine Sendung machen, wo wir die Verantwortlichen, die Bundestrainer hier aus den Wintersportarten hier in die Sendung holen und dann erstmal Tacheles reden.
Ist die Schwester von Felix Loch eigentlich Lisa? Nee, ne?
Nein, glaube ich nicht.
Gut. Ja, vielleicht sollten wir das tun. Also, meldet euch. Dann habt ihr noch eine Chance. Sonst, der Daumen geht nach unten,
Jungs. Sieht schlecht aus. Sonst senken wir den Daumen, ja.
Oh Mann, Wintersport. Ich bin froh, dass es noch Fußball gibt. Was guckst du gerade nebenbei?
Ich gucke im Moment gerade nichts nebenbei, weil ich ja nicht zu Hause bin.
Ach, du bist ja nicht zu Hause.
Und eigentlich würde ich jetzt gleich Dart anfangen, aber nach der Sendung gehe ich dann Richtung Familie wieder. Von daher.
Bin ich denn nicht Familie?
Doch, du bist meine zweite Familie.
Ah, das ist so schön. Ich gucke Atalanta Bergamo gegen AC Mailand.
Das interessiert keine Sau.
Doch, mich habe ich auf meinem Schein.
Also. Auf deinem Schein hast du. Ach, jetzt fängst du dann wieder mit den Wetten an. Ja.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ja. Unsere zwölfköpfige Redaktion hat auch gesagt: Mensch, Leute, ihr seid doch ein Sportpodcast, eigentlich, wenn ihr nicht gerade über andere Themen sprecht. Bringt doch mal bitte eure Sportmomente des Jahres, eure persönlichen Sportmomente des Jahres.
Oh, jetzt muss ich aber tief graben. Das überraschte mich jetzt tatsächlich auf einen völlig falschen Fuß. Meine Sportmomente des Jahres. Drei machen wir Top 3?
Ja, machen wir Top 3.
Top 3? Mhm. Okay. Ich würde sagen, aber ungerankt. Ne? Ich würde sagen, ich packe die alle drei. Das sind einfach die drei Top-Momente.
Fang du erstmal mit dem dritten an, quasi.
Ja, ist nicht der Drittplatzierte, aber ist. Fangen wir erstmal mit dem an, was noch am wenigsten weit entfernt ist oder am besten in meinem Kopf ist. Vor guten 2,5, 3 Wochen war es soweit. Nach 833 Tagen ohne Auswärtssieg für mich habe ich den ersten Auswärtssieg nach, wie gesagt, 833 Tagen für Hannover 96 wahrgenommen. Und das Ganze auf St. Pauli, und es ist an sich immer eine schöne Auswärtsfahrt auf St. Pauli. Das kann ich auch dem Hamburger SV-Fan hier an dieser Stelle sagen. Und dann haben wir auch noch 1-0 gewonnen. Das Spiel war Weltklasse scheiße. Aber ich finde, nach so langer Zeit geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, wenn man dann auswärts mal wieder 3 Punkte holt und die recht kurze Rückfahrt antritt, mit einem guten Gefühl zu wissen, es ist vorbei.
Fußball gehört nicht zu meinen Top-3-Momenten, nehmen Sie mir.
Ja, du hast ja auch wahrscheinlich im Stadion gerade mal 2 Spiele gesehen das Jahr über.
Ja, viel mehr sind es nicht gewesen.
Siehst du, weißt du, wie viel ich gesehen habe? Ja, das weißt du, weil das bei Instagram gesehen
19, glaube ich, ne?
Nee, 24.
24 sogar, ja.
Das ist auch nicht so viel, es sind nur 2 pro Monat. Dafür, dass ich gefühlt jeden Tag in irgendeinem Fußballstadion bin, finde ich 2 pro Monat nicht so viel.
Ja. Richtig. Mein Top-3-Moment ist, Mitte Juli fand sowohl das Wimbledon-Finale statt, als auch das Cricket-WM-Finale. Beides in England statt, eins in London, das zweite auch in London. Und ungefähr 15 Kilometer voneinander entfernt entsponnen sich 2 absolute Dramen. Und ich hatte es auf beiden Bildschirmen. Ich habe für das eine, für Tennis, habe ich dann ja auch noch den Social-Media-Kram mitgemacht auf Twitter für Chip and Charge. Auf dem anderen guckte ich rein aus Interesse halber, guckte ich das Spiel an. Und beide liefen gleichzeitig auf die Entscheidung zu. Und dann war es am Ende ein unglaublich dramatisches Ende bei beiden Ereignissen, 15 Kilometer voneinander entfernt. Auf der einen Seite gewinnt England mit dem allerletzten Ball die Cricket-Weltmeisterschaft. Auf der anderen Seite hat Novak Djokovic gegen Roger Federer 2 Matchbälle abgewehrt und gewinnt mit 13-12 im 5. Satz. Es war nicht das hochklassigste Finale, es war aber unglaublich dramatisch und spannend. Und beides war unglaublich dramatisch und spannend. Und ich wusste die letzte halbe Stunde nicht mehr, wo ich hingucken sollte. Es war fantastisch.
Ja, also zumindest die Hälfte davon habe ich auch mitgekriegt, nämlich das mit dem Tennisball. Ja. Das andere interessierte mich ja damals schon nicht so sonderlich, aber ich wusste gar nicht, dass das so nah beieinander ist.
Das war innerhalb von 5 Minuten sind beide Dinge entschieden worden.
Nee, auch kilometertechnisch so nah beieinander.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es 15 Kilometer sind oder 20 oder was, aber
krass.
Ich schaue jetzt mal gerade nach, während du dein zweites Ereignis hast.
Ja, also ich erinnere mich tatsächlich, ich habe auch überlegt, ob ich was Tennistechnisches reinnehme, da ich aber Tennis nicht live gesehen habe und also zumindest nicht gutes Tennis live gesehen habe. Ich war ja da bei diesem Challenger, diesem Damen-Challenger, wie heißt das, ITF, tralala, in Braunschweig. Das war aber qualitativ nicht so, dass ich das zu meinen Top-Sportmomenten des Jahres packen würde. Und nächstes Jahr wird es dann hoffentlich ein Tennisspiel sein, was ich mit in diese Top 3 nehme. So, anderes in den Top 3 war und bleibt ganz klar mein erstes Mal live die Pittsburgh Penguins sehen. Was mir am 31.03. gelungen ist, als wir unsere kleine USA-Reise gemacht haben und im ewig jungen Schlager gegen die Carolina Hurricanes. Pittsburgh, glaube ich, 3-1 gewonnen. Ich gucke gerade nochmal nach. Genau, 3-1 gewonnen, relativ früh 2-0 geführt und die zweite Drittel war komplett tot und dann kam das dritte Drittel und da haben sie dann 3-0 vorgelegt und dann ging es am Ende 3-1 aus, damit der Torwart keine Kiste ausgeben muss. Und das zählte, weil es einfach, da ist schon so ein bisschen, Pittsburgh ist schon so ein bisschen meine Lieblingsmannschaft im Eishockey seit 20 Jahren. Was haben wir heute? Ja, seit 20 Jahren wahrscheinlich, seit NHL 96, also vielleicht sogar schon seit 23
Jahren. Hat Mario Lemieux noch in Pittsburgh gespielt?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da hab ich, damals habe ich tatsächlich NHL 96 auf dem Computer eine 82er-Saison gespielt und irgendwann denkt man ja, man wird komplett bescheuert dabei. Aber es hat Spaß gemacht. War gut und seitdem sind die Pittsburgh Penguins meine Truppe und deshalb war es sehr, sehr schön, die in einem Heimspiel mal endlich live zu sehen.
Top 2 ist bei mir, gehört zur Rugby-WM. Die Rugby-WM an sich habe ich ja sehr, sehr genossen. Aber Top 2 ist wohl das Halbfinale gewesen zwischen England und Australien. Neuseeland macht den Hacker und England stellt sich da in V-Formation davor und es gibt dieses Bild von Owen Farrell, wie er rüber grinst zu den Neuseeländern und dann macht England die Neuseeländer frisch. Verlieren im Finale gegen Südafrika, aber dieses Halbfinale war so spannend, so hochklassig, so dramatisch und jedes Mal hat man gedacht, ah, die Neuseeländer kippen das Spiel nochmal. Es war sehr gut für das internationale Rugby, dass Neuseeland dort verloren hat, auch wenn natürlich die All Blacks eine allseits beliebte Mannschaft sind, aber es war für das internationale Rugby sehr gut, dass sie damals im Halbfinale ausgeschieden sind und es war ein fantastisches Spiel und insgesamt habe ich die Rugby-WM ja so derbe genossen in diesem Jahr. Wir haben ja auch auf meinsportpodcast.de die komplette Rugby-WM begleitet und mir hat das einfach unglaublich großen Spaß gemacht.
Das war geil. Rugby-WM hat mich auch wirklich Event Otto halt durch und durch bin ich,
ja, aber das ist ja nicht schlimm. Problem. Das ist ja nicht schlimm.
Aber das habe ich wirklich auch sehr, sehr genossen, die Veranstaltung. Hat ja noch begonnen, als ich im Urlaub war, da habe ich dann immer schon geguckt, auch mit den Engländern und so in den Pubs in der Nähe vom Hotel. Das war sehr, sehr großer Spaß zu sehr, sehr angenehmen Uhrzeiten, das mochte ich auch sehr gerne,
ja.
Dass man das ist einfach morgens und es zerstört nicht so den ganzen Tag, aber man kommt locker rein in den Tag mit ein bisschen Rugby vorwärts, rückwärts und dieses Spiel tatsächlich, gute Sache, kann ich mich dran erinnern, hat mir Spaß gemacht.
Ja, und Japan war ja auch so toll und
völlig überbewertet.
Zuschauer vor Ort waren großartig, leider zwischendurch durch den Taifun gestört worden, dass das Spiel abgesagt werden mussten, aber insgesamt muss man einfach sagen, das war ein großartiges Event diese.
Ja, fand ich auch.
Und das in so einer Olympia- bzw. EM-WM-Zwischensaison ist das doch das Beste, was passieren kann.
Definitiv, definitiv. Also kommt alle 4 Jahre wahrscheinlich, ne? Und ist dann schon wieder 23.
Ja, genau, in Frankreich dann.
Ach ja, in Frankreich, da wollen wir MSPWG vor Ort machen.
Genau, MSPWG im Wohnmobil oder so.
Ja, ich erinnere mich. Mit den Stadien, die alle auch bei der Fußball-Europameisterschaft genau. Damals mit so weiter. Ja, super gut, super gut. Habe ich jetzt richtig Bock drauf schon.
Ja.
Aber ist ja noch ein bisschen hin. Ja, meine Nummer 1.
Ja.
Kommst du drauf?
Nee, glaube ich nicht.
Also es ist auch nicht meine Nummer 1. Es ist eine meiner Nummer 3, einer meiner 3 Nummer 1. Ist gar nicht so sportlich. WrestleMania, Andreas. Die Kombination aus, ich habe eines der geilsten Stadien der ganzen funkelnden Welt gesehen, MetLife Stadium in New York, und dann das erste Mal bei so einer Wrestling-Veranstaltung, war einfach mein sportliches Highlight. 7 Stunden.
In der Kälte gesessen.
Sehr, so kalt war es ja Gott sei Dank nicht, aber war auch nicht so sonderlich warm. Aber 7 Stunden Spaß an den Backen. Es war fantastisch. Es war fantastisch und es ist mein Sportmoment. Ja doch, ich mache das jetzt zur Nummer 1. Komm, das ist mein Sportmoment des Jahres. Wie ich da sitze und dann geht das los und dann waren sie alle da von, wer war denn alles da? Hulk Hogan war da und Becky Lynch und alle möglichen Leute waren da. Und es war einfach ein ganz, ganz feiner Tag.
War der Undertaker da?
Der Undertaker kam erst am nächsten Tag. Am nächsten Tag war dann Monday Night Raw in Brooklyn, wo die Brooklyn Nets heißen die, ne? Immer spielen. Und da war Monday Night Raw und da kam dann noch so als Krönung des Ganzen der Undertaker. Damit hatte ich sie dann alle gesehen quasi. Das war cool. Das war wirklich ein mega geiler Abschluss, obwohl der Typ vor uns uns quasi auf den Undertaker gespoilert hatte. Weil er gesehen hat, dass bei dem Eingang schon so ein bisschen Rauch aufgefahren wurde. Und er so, oh, sie Undertaker, sie Undertaker. Ich gucke meinen Kumpel an, wir so, ah, sie Undertaker. Und dann war der Undertaker da, ja. Dann ging es Gong und dann schreit alles. Und das ist wirklich ein Happening. Das muss ich sagen, das hat großen Spaß gemacht. Ja, meine Top 3 Sportmomente. 96, Eishockey und Wrestling. Naja, bitte.
Auf meinen Sportmoment des Jahres müsste es eigentlich auch kommen.
Ja, wahrscheinlich du in Australien oder so.
Australian Open, natürlich. Aber es war tatsächlich ein ganz besonderer Moment, weil es war das Finale der Damen. Petra Kvitova gegen Naomi Osaka. Wir haben bei uns im Jahresrückblick haben wir bei Chip and Charge die Matches des Jahres aufgeführt und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass das Match zwischen Petra Kvitova und Naomi Osaka im Finale der Australian Open das beste Spiel des Jahres war, das beste Match des Jahres. Und ich habe dort gesessen im Publikum und habe dieses Spiel gesehen. Oben über dem Stadion war ein Abendrot, das nicht in Worte zu fassen ist. Und unten bekämpften sich Naomi Osaka und Petra Kvitova in einem absolut hochklassigen Match. Und ich habe gedacht, Gott, lass das niemals enden hier. Das war so toll. Das war so großartig. Insgesamt die Australian Open waren für mich eine der Erlebnisse meines Lebens. Für mich. Das muss ich in dieser Deutlichkeit so sagen. Das war erstaunlich und das ist für mich der Sportmoment des Jahres gewesen und das ist natürlich offensichtlich, Captain Obvious hier, aber ob ich sowas nochmal erleben werde, keine Ahnung. Ich versuche es in 4 Wochen nochmal.
Ja, also ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Wäre wahrscheinlich auch an sich dein Sportmoment des Jahres geworden, also das ganze Turnier, und ist natürlich perfekt, wenn du dann noch so ein Spiel hast, so ein richtiger Kracher, der das dann nochmal ein Stückchen auf eine andere Ebene hochhebt und dann quasi perfektioniert die ganze Geschichte.
Ja, ich meine, auch ein paar Tage vorher habe ich dieses Spiel Tsitsipas gegen Federer im Stadion gesehen, auch das war schon ganz großartig, aber da war halt so eine Kombination aus dieses Abendrot und irgendwann guckten wirklich alle Leute hoch und also in der Ecke, wo ich gesessen habe, und haben alle Fotos gemacht von diesem Abendrot und also sowas, da kriege ich jetzt noch ganz laut. Und vor allen Dingen,
ich hatte schönes Knutspiel.
Ja. Ich hatte Glück, dass ich ins Stadion durfte, weil es waren mehr Journalisten da, als es Journalistenplätze dort im Stadion gibt. Und dann wird es quasi ausgelost und da habe ich dann noch ein Ticket für bekommen.
Nice. Ja, stimmt, Tsitsipas damals irgendwie in 4 Sätzen Federer platt geprügelt.
Genau.
Krass. Ja, sehr schön, Andreas. Das war ein gutes Sportjahr, oder?
Ich finde also auch, dass, wie gesagt, dafür, dass es ein Zwischenjahr ist zwischen WM, EM oder Olympia, fand ich, war das ein sehr abwechslungsreiches Sportjahr.
Ja, fand auch. Hat an vielen Stellen viel Spaß gemacht.
Finde ich auch. Ne?
Also. Kann man definitiv so sehen. Und nächstes Jahr ist ja dann schon wieder Sommerolympiade und Europameisterschaft.
Ja.
Das beste Jahr übrigens. Alle 4 Jahre das beste Jahr, wo diese beiden Sachen zusammentreffen.
Europameisterschaft muss es unbedingt sein, oder?
Ja, finde ich besser als die Kombi Winterolympiade und Weltmeisterschaft. Und also das ist ja die Alternative. Und
dann, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Dann ist, finde ich, Europameisterschaft und dazu die Sommerolympiade schon, das ist das Total Package, besser wird nicht.
Und wird auch bei meinem Sportpodcast.de nächstes Jahr ja ganz groß gefahren werden, Olympia und die Europameisterschaft.
Ja, ist das so? Gibt es schon Pläne oder kann man
ja, schon spruchreif? Wir haben schon einige Pläne, wir haben ja dieses wirklich schöne Banner bei uns auf der Website beziehungsweise bei Facebook und bei Twitter schon geteilt mit diesem Metal-Festival-Line-Up. Und die beiden Headliner sind Olympia und EM. Und die Co-Headliner sind dann total beglückt und Starting Grid, weil das unsere hörerstärksten Podcasts sind.
Ja, und dann irgendwann ganz unten so auf der Wiese um 3, da kam die MSP-WG, habe ich gesehen.
Ja, genau. Wir sind ja dann eher so dieses künstlerisch Vertrackte dann, ne?
Für die komischen Menschen sind
wir. Wir haben nicht so viele Fans, die aber leidenschaftlich.
Ja, die leiden sehr mit uns. Definitiv.
Ich muss ganz
ich hab mir das angeguckt. Na? Wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Um 3 Uhr, Alternate Stage, da ist die MSP-WG.
Ja, genau. Na? Für die, die da noch stehen können, die hören sich dann unseren Kram.
Ja. Wir haben auch noch das Late Night Set. Ne? Nach dem Headliner im Zelt irgendwo.
Genau, in unserem dusseligen Zelt, wo dann wirklich die letzten Ungewaschenen, die sind bei uns.
Wo das Rauchverbot noch nicht aufgehoben, wo das Rauchverbot aufgehoben worden ist und so. Da sind wir.
96 Freunde steht auch mit drauf, ja. Tatsächlich ein Stück weiter oben als die MSPWG. Ja. Und 96 Freunde war ich zu Gast diese Woche. Habe ein Hinrundenfazit gezogen. Wenn wir noch ein bisschen Werbung machen dürfen an dieser Stelle, tue ich das. Habe dort mit Christian Herde, Dennis Draber, das sind die beiden, die das machen, gesprochen. Und außerdem zu Gast war Mareile Ide, die bei mir früher auch bei Hannover Liebt ab und zu war. Und wir haben ein bisschen, gestänkert.
Kann man so sagen. Man kann jetzt auch keine 2- für die Saison von Hannover 96 geben.
Nein, das könnte selbst Philipp nicht. Irgendwas, es ging ja sogar ums, wir haben, glaube ich, über die Halbserie gesprochen, und wenn man es aufs ganze Jahr zieht, wird es halt nicht besser mit 8 in 12 Monaten. Das ist nicht doll, Freunde. Nee. Und da ist es eher eine 4- als eine 2-. Und eigentlich sind wir abgestiegen und steigen nicht wieder auf, also eigentlich ist es eine glatte 5.
Ja, das ist es. Das ist wohl. Fuck. Beim HSV ist es auch nicht mehr als eine 4+.
Ja, aber die, finde ich, stehen zumindest, was das Drumherum angeht, im Moment ganz gut da. Also mit Hacking haben sie endlich einen vernünftigen Trainer, und ansonsten scheint ja auch alles relativ ruhig zu sein. Die Altlasten, diese ganzen Bobby Woods und so, sind ja auch bald alle weg. Ich glaube, ihr seid im Moment auf ein bisschen besseren Weg.
Ja. Mal gucken. Ja, wie gesagt. Ich bin immer noch genervt von gestern. Also das war nicht gut.
Ja, aber da war ja Schiri schuld.
Was bitte?
Die Schiris waren schuld.
Also gestern waren die Schiris schuld.
Ja, siehst du. Wie bei Bremen, dann auch immer die Schiris schuld. Und damit habe ich nochmal die Kurve gekriegt zur Bundesliga. Andreas, wie geil ist bitte die Bundesliga?
Die Bundesliga macht schon Spaß.
Alter, ich fühle mich bestens unterhalten.
Ich fühle mich auch bestens unterhalten.
Und lache wirklich ausgiebig. Also allen voran über Werder Bremen im Moment.
Ach so, ja, das Thema wollten wir auch noch abhaken.
Boom! Verlieren zu Hause gegen Paderborn. Verlieren 6-1 in München, nachdem sie eine tolle erste Halbzeit gespielt haben mit einem fantastischen Tor von Herrn Rashica.
Ja.
Um danach dann zu Hause gegen Mainz unter der Woche einfach mal 5 zu kriegen. Mainz, die bis dahin irgendwie, keine Ahnung, 15 Tore geschossen hatten oder so, machen einfach mal 5 in Bremen. Und dann spielen sie gegen den ersten Fußballclub Köln, die quasi richtig, also zum richtigen Zeitpunkt für dieses Bremen-Spiel nochmal Fahrt aufgenommen haben. Die haben ja Leverkusen geschlagen, dann haben sie Frankfurt geschlagen, nach 2-0 Rückstand, was für ein Fußballspiel. Und hat dann mit 2 im Rücken Bremen vor der Brust und überholen damit Bremen. Bremen steht auf einem Relegationsplatz, die schlechteste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Und Florian Flohfeld ist immer noch Trainer. Was ist da los, Andreas? Wenn wir noch einen Kopf fordern, dann bitte den heute.
Ja, und das eher zu Recht als beim Biathlon-Trainer. Ich glaube ja, also wie ich Werder kenne, werden sie an Kofeld festhalten. Sie werden 2 Leute im Winter holen, die komplett einschlagen, werden dann auch Claudio Pizarro dann noch einen würdigen Abgang bereiten und werden die Saison auf Platz 10 beenden mit einer fantastischen Rückrunde, und dann ist auch wieder abgekult über Florian Kofeld.
Wer?
So habe ich Werder Bremen in den letzten 35 Jahren kennengelernt.
Wer? Ich möchte das so nicht.
So habe ich sie kennengelernt, und so werden sie es wieder machen, weil ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Welt ist nicht gerecht, aber nein.
Ich glaube, die Zeit von Claudio Pizarro ist vorbei.
Komplett vorbei.
Der Zug macht nicht mehr Chuchu und ist weg, sondern der Zug ist einfach komplett abgefahren. Da läuft gar nichts
mehr.
Bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Das Thema ist durch.
Er wird das einzige Mal noch in der Relegation gegen den HSV netzen, 2.
Oh Gott. Andreas, dann egal wo du bist in dem Moment, dann komme ich zu dir und dann nehme ich dich einfach in den Arm.
Wenn der HSV gegen Werder in die Relegation muss, dann wirst du mich 5 lang ununterbrochen in den Arm nehmen müssen.
Oh Gott. Das wär ganz fantastisch hier. Wir werden vermutlich nicht in die Relegation kommen gegen Werder, aber auch das wäre...
Stell dir das mal vor. HSV spielt gegen Werder in der Relegation. Für diese Aktion gibt es noch gar keinen Begriff. Das ist kein Super-GAU. Das ist der Mega-Giga-GAU, wäre das.
Oh, das wäre ein absolutes Träumchen. Nein, wird nicht passieren. Der HSV wird auf jeden Fall unter die ersten 2 kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bielefeld zeigt ja auch jetzt inzwischen, wie es geht. St. Pauli bereitet den Hamburgern sogar jetzt schon in die Liga vor. Also das ist ein Träumchen, absolutes Träumchen, was da passiert.
Also ich darf da überhaupt nicht drüber nachdenken, kriege ich gleich wieder schlaflose Nächte. Verschlucke ich mich wieder im Schlaf.
Wir müssen auf jeden Fall hoffen, dass Kofeld noch ein bisschen Trainer bleibt und dann noch ein bisschen was kaputt macht. Alter, was für ein unfassbar tolles Tor von Atalanta Bergamo. Die sind ja so stark, 3-0 gegen Milan inzwischen, Und wer auch immer das hier ist, dieser junge Mann, das hat er richtig, richtig hübsch gemacht.
Regensburg.
Hey, guck mal, italienische Liga, wer gucken.
Regensburg führt in Bochum.
Fußball interessiert doch keinen zweiten Liga. Das ist doch was. Zweite
Liga. Das ist ganz schön knubbelig eng da jetzt da geworden. Was macht eigentlich Aue da oben?
Ja, das haben wir uns gestern auch schon gefragt und haben dann gesagt, das ist ja nicht schlimm. Vorletzten Spieltag spielen wir in Aue übrigens. Ich glaube, da ziehen wir dann wieder an ihn vorbei.
Sehr gut.
Dann, Heidenheim geführt, 1-0, 30 Punkte. Es ist echt eng. Es gibt so ein bisschen den Cut. So die ersten 9 und dann Sandhausen ist noch dazwischen und dann kommt der Rest. Und da sind wir da mit dabei. Mit starken 21 Punkten.
Ganz starke 21 Punkte.
Das stinkt auch so erbärmlich.
Ich bin heute noch im Fantasy-Football-Finale verstrickt.
Ich auch.
Ich habe noch keinen Spieler gehabt. Zwei Spieler waren gestern im Einsatz, die bei mir auf der Bank waren. Und haben beide mehr Punkte als ihre Projection gehabt. Und das ärgert mich jetzt schon wieder ein bisschen.
Wen hast du da gehabt? Kittel oder was?
Nee, Cooper Kupp und den Brown von Buffalo.
Ja, aber Cooper Kupp hat doch 9,2 statt 9,1 geholt oder so.
Ja, ja. Also beide haben ungefähr 12 statt 10 oder so geholt.
Ja. Also Cooper Kupp hat mein Gegner auch. Das ärgerte mich auch, dass der geliefert hat. Und der hat Kittel noch. Der hat 13,9 statt 10,08 Projection. Hat halt einen Touchdown gefangen und 79 Yards. Das ist für Tight End richtig, richtig viel. Ich habe allerdings mit Zach Ertz auch einen, der Potenzial hat.
Zach Ertz habe ich auch in meiner Mannschaft.
Ja, cool. Mhm. Dann beten wir beide heute für Zach Ertz. Also ich bin schon ein klarer Außenseiter, muss man sagen. Der Typ, gegen den ich spiele, hat er auch, war Nummer 1 in der Saison und hat halt mit Lamar Jackson schon nicht schlechteste Ausgangsposition. Und
ich muss darauf hoffen heute, dass Drew Brees 5 Touchdowns schmeißt und bitte keinen einzigen auf Michael Thomas.
Sowas hasse ich immer.
Ich bin in einer Zwickmühle, was das angeht.
Ja, ich habe Ingram, also den Running Back der Ravens. Ja. Das heißt, eigentlich muss ich hoffen, dass Baltimore hoch gewinnt und ganz viele Laufspielzüge macht. Und das ist irgendwie auch nicht so realistisch. Ja. Alles miteinander. Also, ja, ich sehe schon kommen, dass ich vermutlich nicht gewinne. Hat aber auch einen Vorteil, der Gewinner muss nämlich nächstes Jahr, also nicht 2020, sondern 2021 dann, den Super Bowl ausrichten bei sich zu Hause. Und das erleichtert mir dann ja die Arbeit, wenn ich nur Zweiter geworden bin.
Habe ich ja schon erwähnt, dass ich den Super Bowl nicht sehen werde. Ne? Aber
weil du im Flugzeug sitzt.
Ja, genau.
Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Die meisten Spieler sind tatsächlich, glaube ich, um 19 Uhr dran heute. Und von daher muss ich auch nicht so lange wach bleiben, bis ich weiß, dass ich raus bin. Ist okay, kann ich mitleben.
Wir müssen natürlich auch nochmal die Tagesaktualität ansprechen.
Ja, Nübel wechselt nach München.
Wechselt er jetzt nach München? Ich habe das noch gar nicht.
Hat die Bild-Zeitung heute gesagt.
Ach so, angeblich schon alles klar mit Bayern. Jetzt sehe ich es auch.
Ja, ich weiß nicht.
Aber warum setzt er sich bei den Bayern auf die Ersatzbank?
Er setzt sich ein Jahr auf die Ersatzbank, soll aber Spiele kriegen in Absprache mit Manuel Neuer. Also das soll quasi okay gehen. Und dann ab 2023 soll Nübel die unangefochtene Nummer 1 sein. Das ist ganz schön lange noch.
Das ist ein ganz schön langer Zeitraum, ne?
Das ist echt ganz schön. Dann 3 Jahre. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Also damals, als Oli Kahn gegangen ist, das hat ja dann auch nicht direkt funktioniert mit dem ersten Nachfolger. Hier mit dem Kraft und dem Rensing und so. Genau. Das waren noch die beiden, die damals.
Ja, genau.
Das ist, weißt du, wie das ist? Woran mich das erinnert? Mhm. Ein Trainer bei Werder Bremen. Als Otto Rehhagel ging, danach hier Dixi Dörner und so, das war alles so dann ganz, ganz schnell entlassen.
Wer war der direkte Nachfolger von Otto Rehhagel?
Nicht Dixi Dörner?
Nein.
Aber auch so ein Kaliber.
Atemos.
Siehst du, war auch nicht lange da.
Nee, der war auch nicht lange da.
Und das Gleiche passierte dann mit Schaf, glaube ich, auch. Da kam ja dann hier diese Nuri-Gang, einer nach dem nächsten.
Ja.
Und ich glaube, das ist das gleiche Prinzip wie mit dem Torhüter in München. Der Trainer in Bremen ist wie der Torhüter in München. Das genau, Schaf ging und danach kamen hier Robin Dutt, Viktor Skripnik und Alexander Nuri. Keiner so richtig glücklich geworden. Und jetzt Herr Klofeld, der ist schon ein bisschen länger da, aber wird halt auch nicht glücklich.
Aber Skripnik und Nuri und Kofeld wurden derbe abgekultet.
Ja, weil es so tolle, fancy Nachwuchstrainer sind. Das machen die in Hannover ja auch immer. Daniel Stendel ist der Beste, weil der kommt ja aus dem Verein und nur so kann das cool werden. Nein, Bullshit! Die sollen gute Trainer haben, nicht irgendwelche, die hier irgendwelche U16-Mannschaften mal trainiert haben. Was befähigt die dazu, deshalb Bundesliga-Trainer zu werden? Gut, Alexander Nuri ist jetzt mit Jürgen Klinsmann in Berlin, beste Defensive der letzten 5 Spiele und so weiter. Aber bitte, also verstehe ich nicht. Atemos, Dixi Dörner, Wolfgang Sittger, Felix Magath und dann kam Thomas Schaaf. hat Bremen auch schlechte Zeiten gehabt, ne?
Bremen hat deutlich schlechte Zeiten gehabt, ja.
Hatte Moos, Dixi Dörner, Wolfgang Sittger und Felix Magath.
Als Felix Magath da war, war Rade Bogdanovic in Bremen. Und das war eher einer von den blinderen Stürmern.
Und Juri, weißt du, wer Trainer vor Otto Rehagel in Bremen
und Juri war? Maximow. Wer war vorher Otto Rehagel? Keine Ahnung.
Kuno Klötzer.
Ah.
Und davor Rudi Assauer. Für 5 Monate.
Ja.
Da, und nochmal, oh Gott, Otto Rehagel war ja 1976 schon mal für 4 Monate Trainer von Werder Bremen. Weil wir sind ein Bildungspodcast hier. Hans Tilkowski, Junge, Junge, Junge. Aber jetzt, dann kenne ich wirklich keinen mehr vor 65.
Nee. Ja, da warst du auch erst 15.
Höchstens.
Ach Mensch, was machst du heute noch?
Hast du schon mal eine Gans vorbereitet oder zubereitet?
Nein, noch nie.
Ja, ich muss Heiligabend, habe ich große Fresse gemacht und ich muss eine Gans machen. So. Und morgen ist der letzte Tag, wo noch mal was eingekauft werden kann. Ja. Das heißt, ich muss jetzt noch mal gucken, was brauche ich dafür noch. Und da muss ich, glaube ich, wirklich noch mal intensiv gucken in diesem Internet, was man so kaufen, holen, organisieren müsste. Ich weiß es nicht. Ich habe echt ein bisschen Angst. Die Gattin holt den Heiligabend vom Bauern in der Wedemark. Und dann bin ich, ab da bin ich dann zuständig, wenn das Tier hier einfliegt, dass irgendwas aus diesem Tier wird.
Also, das ist eine große Verantwortung.
Total. Mhm. Und das erste Mal und so, sonst Heiligabend seit Menschengedenken, also seitdem ich auf der Welt bin, bei Mutti gewesen und dieses Jahr groß Fresse gemacht, ich mache ganz zu Hause,
ist kein Thema. Alter, gleich mal die Klappe aufgerissen, ne?
Kommt alle, anstatt dass ich sage, ich mache Bolognese oder so.
Ja, genau. Ich mache hier Knorfix für Bolognese, mache ich.
Nee, das kriege ich schon auch ohne Knorfix hin, aber gleich erstmal eine Gans, ja. So, Internet tut so, als wenn es das Einfachste von der Welt wäre.
Internet tut bei jedem, mit bei allem so, als wäre es das Einfachste von der Welt.
Ja. Was ich kann, sind Klöße selber machen. Das ist kein Problem, kriege ich hin. Das ist nicht so schwierig. Dazu gibt es Rotkohl, auch nicht so das Thema. Aber bei der Gans bin ein bisschen angespannt.
Ich habe Heiligmorgen noch eine halbe Stunde Aufenthalt in Hannover. Kommst du vorbei?
Auf gar keinen Fall. Ich muss diese Gans, die wird besprochen und einmassiert und keine Ahnung. Alles, was das Internet sagt, mache ich damit. Wenn ich da irgendwo meine Hand reinstecken muss, stecke ich auch die ganze Hand rein.
7.50 Uhr bis 8.20 Uhr bin ich dort.
Dann geh doch nicht mal ins Bett. Digga. Nein, ich bin abends vor mir auch noch feiern. Das kommt auch dazu. Das heißt, die Gans und ich, wir werden uns vermutlich in einem Zustand treffen, wo es mir nicht viel schlechter geht als der Gans.
Mir nicht viel besser geht, hoffentlich.
Nicht viel schlechter, befürchte ich. Aber wir werden mal sehen. Ja.
Frag mich doch, was ich heute noch mache.
Eigentlich will ich das überhaupt nicht wissen.
Ich gehe heute Abend noch ins Brösel.
Nein, schon wieder. Du warst doch gestern erst im Brösel.
Vorgestern war ich im Brösel.
Vorgestern warst du im Brösel. Oh, Andreas, irgendwann müssen wir auch mal ins Brösel.
Ja, wir müssen tatsächlich mal ins Brösel.
Und wie weit ist es bis nach Bad Oeynhausen von hier?
3/4 Stunden mit dem Zug.
Das könnte ich doch eigentlich schaffen.
Ja, und vom Bahnhof in Bad Oeynhausen sind es, lass es bummelig 150 Meter sein bis zum Brösel.
Ernsthaft, nur?
Ja, das ist, du gehst aus dem Bahnhof raus, musst die Treppe hoch in die Klosterstraße und dann nach, ja, ich sag jetzt mal 100 Metern auf der rechten Seite kommt das Brüllen.
Das ist ja fantastisch, wenn ich heute mit so einer Schleife, bei Monsterzeug gibt es so eine Schleife, und dann komme ich ins Brösel. Nein, ich gucke heute natürlich Football, ich gehe heute nicht ins Brösel. Aber wir müssen irgendwann mal zusammen ins Brösel, sehe ich auch so.
Absolut, absolut.
Ja, absolut. Ich freue mich drauf, wa?
Ja. Heiligabend gehe ich zum Heiligabend-Dinner und am ersten Weihnachtstag gibt es bei uns Grünkohl.
Ja. Oh, Grünkohl habe ich dieses Jahr irgendwie sträflich vernachlässigt.
Ja,
aber kann man aber noch im Januar essen. Ne?
Genau, bis Mitte Februar hast du Zeit.
Okay, dann schon. Ja.
Wollen wir den Hörern jetzt noch schöne Weihnachten wünschen?
Weiß nicht.
Frohe Weihnachten. Was habe ich letztens für einen lustigen Tweet gelesen? Dafür, dass Deutschland islamisiert worden ist, habe ich noch ganz schön viel Weihnachtsstress. Fand ich sehr lustig. Nicht schlecht.
Das ist in der Tat. Oh, weißt du, was ich, apropos Weihnachtsstress, ich habe heute eingepackt Geschenke. Also kriegt ja nur mein Neffe was. Tut-Tut-Garage. Kennst du die Tut-Tut-Garage, Andreas?
Ich habe es bei Instagram in deiner Story gesehen.
Perfektion in Plastik ist das Stichwort. die Tut-Tut-Garage, weil der Bengel tatsächlich, also eigentlich war alles geplant, was er zu Weihnachten kriegt. Und jetzt hat er wohl seit mehreren Wochen, erzählte mir mein Schwager oder meine Schwester, ich weiß gar nicht, erzählte der immer, ohne dass man ihn gefragt hat, Mama, ich wünsche mir eine Tut-Tut-Garage. So, da waren die Eltern natürlich leicht im Schwitzen, weil eigentlich sollte er so einen blöden Kaufmannsladen kriegen. Und jetzt wollte er unbedingt diese Tut-Tut-Garage vom Weihnachtsmann haben.
Da muss jetzt Onkel Tobi ran.
Ist Onkel Tobi jetzt eingesprungen, hat so eine Tut-Tut-Garage besorgen lassen, wollen wir nicht mehr angeben als notwendig, besorgen lassen. Und hat dann heute in den Karton, jetzt Hörer, die die ganze Sendung mit dabei waren, werden sich erinnern, den Karton, wo das Geschirr drin war, was die Gattin bestellt hat. Das war so riesengroß, der Karton, dass die Tutut-Garage fast stehend aufgebaut da reinpasst.
Geil.
Ich habe aber diesen Karton, diesen unfassbar großen Karton, die Tutut-Garage hat nämlich auch noch eine Waschanlage nebenbei, habe diesen Karton komplett eingepackt mit Geschenkpapier. Ich bin fast verrückt geworden. Ich bin wirklich fast verrückt geworden. Ich weiß, warum die meisten Morde um Weihnachten rum passieren. Weil das macht einen ja komplett fertig. Ja, und jetzt sieht das aber gut aus. Ist ein schöner Karton geworden.
Ich habe gestern übrigens ein Geschenk.
Wehe, der freut sich nicht.
Ich hab gestern übrigens ein Geschenk eingepackt, mit dieser Technik, mit dieser neuen Technik schräg einzupacken.
Hast du meinen Tweet dazu gesehen?
Ja, ich habe deinen Tweet dazu gesehen heute und ich habe gedacht, geil, bei mir hat es geklappt gestern.
Ich wusste schon vorher, dass es zu klein ist, aber ich konnte mir den Spaß irgendwie nicht
natürlich
gehen lassen.
Nicht. Natürlich.
Und ich dachte, ich habe kurz, als ich ihn rausgeschickt habe, dachte ich mir, es könnte der Tweet sein mit den meisten Retweets und Likes in meinem ganzen Leben. Er wurde aber nicht wertgeschätzt. Aber wem sage ich das?
Immer, wenn man denkt, hier, oh, ey, der geht viral. 3 Likes.
Ja, so ungefähr. Ich hab beim Posten habe ich mich beömmelt.
Ja, genau.
Sehe den Tweet noch, wie ich ihn abschicke, sofort ein Retweet von einem, der sonst nicht so häufig retweetet. Und danach versandet das Teil komplett mit 29 Likes und 4 Retweets im Nirgendwo.
Ja.
Es ist beschämend, Twitter. Es ist wirklich beschämend.
Es ist wirklich.
Der beste Tweet des Jahres, kurz vor Weihnachten von mir.
Mein Tweet gestern mit hier Suat Serdar und Kutucu machen die Tore für Schalke, hoffentlich ist der Akku in Matze Knobs Handy alle, ist auch so versandet.
Ja, Tweets während Fußballspielen helfen halt gar nicht weiter, weil alle gucken nur auf Fußball und posten selber raus. Es findet ja auch fast keine Diskussion statt während Fußballspielen, weil alle einfach immer nur ihren Rotz rausbrechen und keiner liest, was Serdar schreibt. So.
Liebe Leute, wir wünschen euch
ganz tolle Weihnachten.
Die nächste Sendung wird vielleicht die beste dieses Jahres, weil das große Jahresquiz kommt von deinem Schwager, ne?
Dem Schwager.
Ja.
So ist es.
Und ja. letztes Jahr war diese Sendung ja schon ein viraler Erfolg. Dieses Jahr machen wir es noch viel besser.
Es wird großartig. 52 Fragen, 52 Wochen und Andreas muss mindestens 26 richtig haben. Ansonsten kriege ich einen neuen Partner zugelost für die MSP-WG, habe ich mir sagen lassen.
Und dann dürft ihr euch bewerben.
Genau, aber noch glaube ich an Andreas.
Ich glaube auch noch an mich.
Das ist gut.
Wir wünschen euch schöne Weihnachten, bis zum nächsten Mal.
Hasta la vista.
Oh, mach dir mal eine auf.
Hi, willkommen in der MSP-WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
meinsportpodcast.de